Ja, ihr lieben Gottesdienstbesucher, ich freue mich, dass wir miteinander diesen Gottesdienst erleben dürfen. Und ich nehme an, jeder von euch hat einen Grund gehabt, um hierher zu kommen. Vielleicht bist du hierher gekommen, um wirklich aus dem Wort Gottes zu hören, um wirklich die Predigt anzuhören. Vielleicht bist du hierher gekommen, um gemeinsam den Gott, den lebendigen Gott, an dem du glaubst, anzubeten. Vielleicht bist du gekommen, um jemand einen Gefallen zu tun. Ihr Lieben, das sind alles Gründe. Das sind alles Gründe, um hierher zu kommen. Wir haben miteinander Herrn Jesus besungen. Wir haben miteinander ihn angebetet. Wir haben miteinander zu ihm gebetet. Wir werden gleich noch so einiges von Jesus hören. Aber meine Frage ist heute Morgen, glaubst du wirklich daran? Glaubst du wirklich daran, was wir jetzt miteinander gesungen haben? In einigen Liedern, das waren so einige Lieder, die wir miteinander gesungen haben, wo wir uns direkt an Jesus gewandt haben. Glaubst du wirklich daran? Hast du es wirklich so gemeint, dass du wirklich zu Jesus gesprochen hast? Oder zweifelst du dran? Wenn du mitgesungen hast, die Größe, die Schönheit Jesu angebetet hast, ihn besungen hast, hast du das wirklich so gemeint? Oder hast du einfach nur mitgemacht? Wie geht's dir eigentlich unter der Woche? Zweifelst du manchmal an Jesu Existenz? Zweifelst du manchmal an deinem Glauben? Du erlebst ja nichts. Du hast ja Jesus noch nie gesehen. Wie kannst du an ihm glauben? Viele Menschen in dieser Welt, die sagen, was ich nicht gesehen habe, daran glaube ich nicht. Und das ist auch ein Glaube. Wie geht's dir dabei, wenn du Jesus Christus nachfolgst? Glaubst du wirklich daran oder zweifelst du manchmal? Ich zweifle manchmal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vor kurzem eine Predigt gehört und da war in dieser Predigt ein Gedanke, der mir mehr oder weniger neu war. Und ich habe erst mal drüber gestolpert, aber dann habe ich mich selber geprüft und mein Glaubensleben geschaut und dann habe ich gesagt, wie war. Und da hat dieser Prediger gesagt, die Zweifel, die gehören eigentlich zum Glaubensleben dazu. Und er ging noch weiter und er sagte, wenn einer sagt, der hat noch nie gezweifelt, er zweifelt nie, dann muss er sich fragen nach seinem Glauben, ob er echt glaubt. Lasst uns nicht gleich den Gedanken verwerfen. Einfach in uns hineingehen, in uns gehen und sich selber prüfen. Zweifle ich manchmal? Ja. Die gehören dazu. Die gehören zum Wachstum dazu. Wenn ich nicht mehr zweifle, dann suche ich nicht mehr. Dann schaue ich nicht mehr in das Wort Gottes. Die Zweifel gehören dazu. Nur die Sache ist, wie gehe ich mit den Zweifeln um? Was mache ich damit? Was bewirkt das in meinem Leben? Und heute wollen wir uns einen Text aus dem Johannesevangelium anschauen, aus dem Kapitel 20, Verse 24 bis 31. Und ich habe so eine Überschrift darüber gemacht, vom Zweifel zu Gewissheit. Und ich möchte gerne euch vielleicht ein paar Schritte aufzeigen, wie man mit Zweifel umgeht, was eigentlich der Grund für uns ist, wo wir uns immer wieder zurück besinnen können, damit wir die Zweifel überstehen können. Lass uns diesen Text lesen. Johannes 20, Verse 24 bis 31. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Oder andere Übersetzungen sagen, werde ich niemals mehr glauben. Oder ich werde nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Es geht also um Thomas. Und wer kennt von uns den Thomas nicht? Das ist ja sprichwörtlich heute in der Gesellschaft Thomas der Zweifler. Lass uns mal einfach genauer anschauen, ob Thomas wirklich ein Zweifler war. Ob Thomas nicht sogar für uns ein Segen ist, weil er gezweifelt hat. Wir sehen hier, dass Thomas, der war nicht dabei. Der gehörte zwar zu den Zwölf, aber bei der ersten Begegnung mit Jesus war er nicht dabei. Aus welchen Gründen auch immer. Es wird uns ja auch nicht beschrieben. Es heißt einfach, er war nicht dabei, als Jesus zu den Jüngern kam. Und ich würde gerne mit euch nochmal den Abschnitt kurz anschauen, wo die Jünger das erste Mal, nachdem Jesus auferstanden ist, ihm begegnet sind. Ich möchte das tun, einfach weil da sehr vieles geschehen ist, was die Jünger so richtig erfüllt hat, dass sie Thomas das erzählen mussten. Ich lese die Verse 19 bis 23. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Eine kurze Begegnung, aber es ist sehr, sehr viel passiert. Wir haben hier nur in ein paar Versen so komprimiert vor unseren Augen, was da eigentlich geschehen ist, wo Jesus am ersten Tag oder direkt nach seinem Auferstehen am selben Tag zu den Jüngern kam und zuerst, er kommt zu ihnen, als die Türen verschlossen waren. Für ihn, für den Auferstandenen, gibt es keine Grenzen mehr. Er braucht nicht die Tür aufmachen, er stand auf einmal da und das Erste, was er sagt, und da sagt er ihnen zweimal, Friede sei mit euch. Nun, das war ein gewöhnlicher Gruß in Israel, Shalom. Aber Jesus ist der Einzige, der wirklich nur, nicht den Frieden nur wünschen kann, sondern er bringt den Frieden. Er gibt den Frieden. Und mit dieser Vollmacht kam er zu ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Seid erfüllt von diesem Frieden. Denn am Abend davor hat Jesus ausgerufen, es ist vollbracht. Darum ist es möglich, den Frieden mit Gott zu haben. Darum ist es möglich, den Frieden, den vollkommenen Frieden im Herzen haben. Und dann zeigt Jesus ihnen die Beweise dafür, dass er das wirklich ist. Er zeigt ihnen seine Hände, er zeigt ihnen seine Seite, die durchstochen worden ist, die Narben. Er zeigt, ich bin es. Ich bin wirklich auferstanden. Und dann sagt Jesus ihnen oder macht mit ihnen was Ungewöhnliches. Er haucht sich an und sagt, nehmt den Heiligen Geist. Nun, die Jünger, die haben da den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Wir wissen, wie wir Schrift lesen, der Heilige Geist kam erst nach 50 Tagen. Aber Jesus hat dann nochmal ausdrücklich die Verheißung bekräftigt. Und er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet nicht alleine bleiben. Er hat sich nochmal gestärkt. Und er sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Der Vater hat Jesus gesandt zu einem bestimmten Zweck, und zwar um die Menschheit zu erlösen. Um die Menschheit zu erlösen von ihrer Verlorenheit, von ihrer Sünde. Und er sagt, genau für diesen Zweck, zu diesem mich mein Vater gesandt hat, sende ich euch aus. Das Einzige, was ihr zu tun habt, die gute Botschaft weiterzubringen. Dass ein jeder Mensch, der an Jesus glaubt, der darf erlöst sein. Und er gibt in einer gewissen Vollmacht. Und er sagt, welchen ihr die Sünden erlasst, sind sie erlassen. Denen ihr aber die Sünden nicht erlasst, denen bleiben die. Können die Jünger jetzt nach ihrem Belieben die Sünden vergeben oder auch nicht? Keineswegs. Er sagte ja davor, ich sende euch aus mit einer bestimmten Botschaft. Und die Botschaft lautet, jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, dem sind die Sünden vergeben. Und den dürft ihr frohen Mutes weitergeben und sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn einer aber Jesus ablehnt, bewusst ablehnt, den kann man auch getrost sagen, leider gibt es außer Jesus keine Sündenvergebung. Du gehst auf ewig verloren. Das ist eine wunderbare Begegnung mit Jesus. Er geht aufs Ganze mit den Jüngern. Er gibt ihnen Auftrag. Er verheißt ihnen nochmal den Heiligen Geist. Und er sagt, ihr habt eine großartige Botschaft. Ihr habt eine Botschaft, die viele Menschen ergreifen wird, die den Menschen die Sünden vergibt. Und bei dieser Begegnung, wo die Jünger wirklich so intensiv, so viel erlebt haben, war Thomas leider nicht dabei. Und nach 8 Tagen ungefähr, oder die Jünger, die erzählen Thomas, in Vers 25, da heißt das einfach, da sagten die anderen Jünger zu ihm, also die erzählten ihm einfach, also zumindest nach der Luther-Übersetzung. Aber eigentlich müsste das heißen, die haben immer wieder auf ihn eingeredet. Die haben versucht, ihm das klarzumachen, weil die davon erfüllt waren. Aber er glaubte einfach nicht. Er konnte das nicht fassen. Ihr Lieben, wenn wir von der Botschaft von Jesus Christus ergriffen sind, dann darf es uns nicht anders gehen. Dass wir übersprudeln, dass wir einfach sagen, dass Jesus uns lieb hat, dass er uns die Sünden vergeben hat, so wie die Jünger damals. Wenn du eine Begegnung mit Jesus in deinem Herzen erlebt hast, dann sollst du davon erfüllt sein, voller Freude und deine Nächsten auch davon weitersagen. Nun, das hat nichts gebracht bei Thomas und er stellt sogar ganz, ganz eindeutige Kriterien und er sagt, das und das muss passiert sein, bis ich überhaupt glauben werde, bis ich überhaupt glauben will. Er sagt, ich muss Jesus sehen, wie er ist, ich muss seine Narben sehen und ich will sogar meine Finger in die Narben reinlegen. Dann will ich erst glauben. Ich weiß nicht, ob Thomas wirklich ein Zweifler war im Sinne von Pessimist. Nein, er wollte die Sicherheit haben. Er wollte genauso wie die Jünger erlebt haben und er wollte wirklich Jesus mit seinen eigenen Augen sehen. Aber ich denke, er musste mit dem Wissen, was er hat, sogar in sich kämpfen. Weil Jesus hat den Jüngern mindestens dreimal, bevor er nach Jerusalem gegangen ist, bevor er gestorben ist, davon ganz deutlich erzählt, was da in Jerusalem passiert. In Matthäus Evangelium, im Kapitel 16, im Kapitel 17 und im Kapitel 20, sagt er denen wörtlich, und er sagt, ich gehe nach Jerusalem, da werde ich in die Hände der Sünder überantwortet, ich werde gekreuzigt, ich werde sterben und am dritten Tag werde ich auferstehen. Das hat er ihnen dreimal erzählt. Und das wusste Thomas. Aber er konnte das nicht fassen, wo es das passiert ist. Wir haben im Johannesevangelium schon mal mit Thomas zu tun gehabt, in Kapitel 14, wo Jesus sagt, ich gehe zum Vater und den Weg dorthin oder den Weg zum Vater, den kennt ihr und Thomas so ganz nüchtern rein überlegt, er hat das nicht so ganz verstanden. Und anders als die Jünger, keiner hat die Frage gestellt, aber Thomas sagt in Kapitel 14, Vers 5, spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg wissen? Thomas hat sich einfach nicht begnügt damit, dass er teilweise was verstanden hat oder vielleicht gar nicht verstanden. Und er hat sich nie darauf verlassen, ja, ich werde irgendwann mal verstehen, sondern er wollte auf der Stelle ganz sachlich und nüchtern verstehen, dass Jesus ihm wirklich erklärt, wo geht er hin. Einfach ein nüchterner Mensch, der Jesus auch die Fragen stellt, damit er ihn erklärt. Oder in Kapitel 11, es ist ein entschlossener Jünger. Der war nicht ein ängstlicher Pessimist, der alles angezweifelt hat. In Kapitel 11, Verse 8 und Vers 16. Also Jesus will nach Judäa gehen und dann sagten seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen, also in die gefährliche Gegend. Jesus ist entschlossen, dahin zu gehen. Es ist die Geschichte von Auferweckung des Lazarus. Und dann sagt Thomas in Vers 16, da sprach Thomas, der Zwille genannt wird, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Ein entschlossener Jünger. Hier sieht so aus, als ob er wirklich voll dabei war mit Jesus und er folgte Jesus mit seinem ganzen Dasein. Wenn, dann gehen wir mit ihm bis in den Tod. Der war entschlossen. Und hier in unserer Geschichte, da sagt, ehe ich ihn persönlich nicht gesehen habe, nicht angefasst habe, werde ich nicht glauben. Er wollte jede Art Illusion oder Schwärmerei vermeiden. Er wollte sich nicht vorwerfen lassen, ihr habt vielleicht euch was eingebildet, ihr wart zu traurig einfach, weil Jesus gestorben ist. Und da habt ihr vielleicht in eure Fantasie, vielleicht wollte er diesem aus dem Weg zu gehen und er wollte wirklich die Beweise haben. Ihr Lieben, geht es uns oft nicht so, Wir wollen einen Glauben haben, das einen festen Grund hat. Wo wir sagen können, ich glaube, weil. Und das ist normal, oder? Und der Wunsch ist normal. Wir wollen glauben, weil Jesus lebt. Wir wollen glauben, weil wir einen Grund dazu haben. Und den Glauben, den wir haben, der hat einen Grund. Nun, am achten Tag, als die Jünger wieder zusammen waren, der achte Tag, das ist wieder der erste Tag der Woche, wieder Sonntag. Und übrigens, da liegt vielleicht der Anfang schon unserer sonntäglichen Gottesdienste. Wir lesen auch in der Apostelgeschichte immer wieder, am ersten Tag der Woche, als die Jünger zusammen waren, immer wieder heißt das. Und hier liegt der Anfang vielleicht schon, dass am Auferstehungstag des Herrn kamen die Jünger zusammen und die haben ja die Gemeinschaft miteinander gehabt. Und da waren sie wieder nach etwa 8 Tagen zusammen und da ist Thomas dabei. Und es ist wieder wie beim ersten Mal, Jesus steht auf einmal mitten unter ihnen. Und mit welchem Gruß grüßt er sie wieder? Friede euch. Ich gebe euch den Frieden. Dazu ist er gekommen. Er bringt ihnen wieder den Frieden. Vielleicht nur wegen Thomas, weil er beim ersten Mal nicht dabei war. Aber Jesus hat diese Botschaft gebracht zu uns, dass wir Frieden hätten. Und Jesus kommt vielleicht sogar nur wegen Thomas. Jesus weiß um die Seinen. Jesus weiß, wie schwer sie zu tragen haben in den letzten Tagen. Jesus hat ihnen sogar vorausgesagt, ihr werdet alle auseinanderlaufen. Ihr werdet mich sogar verleugnen. Jesus weiß ganz genau, wie es den Seinen geht. Er weiß ganz genau auch um die Zweifel des Thomas. Er weiß, was Thomas braucht, damit er den Dienst eines Apostels weitermachen kann. Jesus weiß um Thomas und er kommt zu ihnen. Und Jesus spricht Thomas mit seinen eigenen Worten an. Ist das nicht wunderbar? Jesus ist Gott. Er kennt unsere Gedanken von ferne. Er braucht nicht, dass wir ihm unsere Gedanken mitteilen, und zwar persönlich, sondern er kennt unsere Gedanken. Auch wenn er nicht dabei war, wo die Jünger ihm erzählt haben, aber er weiß ganz genau, worum es ging. Was sie miteinander besprochen haben, was Thomas eigentlich braucht. Und er sagt, komm her, gib mir deine Finger, fasse mich an, sieh das an, ich bin es. Ich bin wirklich auferstanden. Jesus gibt ihm die Beweise. Jesus zeigt sich ihm selbst. Und Johannes bezeugt in 1. Johannes 1, Vers 1 genau diese Tatsachen. Die Apostel, das sind unsere Zeugen. Das sind die Zeugen für uns. Und er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen und was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens und das Leben ist erschienen. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wir haben ihn angefasst, der war mitten unter uns, wir haben den erlebt und das bezeugen wir euch. Thomas durfte auch Jesus anfassen, leibhaftig anfassen. Die Beweise sind geliefert. Nun darf Thomas glauben. Interessant, und ich wurde überwältigt von der Reaktion des Thomas. Er sagte nicht, ja, Jesus, jetzt ist alles klar, jetzt habe ich dich gesehen, wunderbar, wir sind wieder zusammen. Er sagt nur einen ganz kurzen Satz und der ist sowas von wichtig für uns auch heute. Thomas, es ist hier nicht beschrieben, dass Thomas ihn nochmal angefasst hat. Vielleicht hat er das gemacht, aber ich denke eher nicht. Und Thomas antwortete in Vers 28 und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das ist die einzig angemessene Antwort auf die Begegnung mit Jesus. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir genau das leben. Dann müssen wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Dann müssen wir ihn als mein Herr und mein Gott in unserem Leben haben. Wisst ihr, eine echte Bekehrung, ein echter Glaube ist durch dieses Bekenntnis, durch dieses Leben gekennzeichnet. Eine echte Bekehrung heißt, wenn ich Jesus als Gott anerkenne. Wisst ihr, was Gott ist? Das für mich über allem steht, das für mich über mich steht und dass alles andere, was in meinem Leben passiert, sich diesem Gott unterordnen. Und dass ich nichts anderes anbete als nur den einen lebendigen Gott. Denn wir lesen in der Schrift, er ist ein eifernder Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn du wirklich zu Jesus Christus dich bekehrt hast, dann ist Jesus dein Gott. Dann steht neben Jesus wirklich gar nichts. Und dann ist Jesus dein Herr. Ein Herr, das ist einer, der für mich die Entscheidungen trifft. Oder zumindest, wenn ich meine Entscheidungen treffe, dann in Rücksprache mit meinem Herrn, weil er mein Herr ist, weil er über mein Leben zu sagen hat. Wie treffen wir unsere Entscheidungen? Wisst ihr, wenn wir uns selber eigene Götter werden, da werden wir sehr oft die Entscheidungen treffen, wie es mir gerade geht, wonach ich Lust habe. Ja, wir versuchen das vielleicht hin und wieder mal fromm zu kleiden. Vielleicht mit einer frommen Floskel. Aber lasst uns zu sich selber ehrlich sein. Ist Jesus für dich mein Gott und mein Herr? Wisst ihr, ich habe noch eine andere Begebenheit gefunden, wo Jesus die Jünger vor der Wahl stellt, ob sie ihm weiterhin nachfolgen wollen oder nicht. Jesus bringt eine harte Rede im Volk und er sagt, wer mein Fleisch isst, wer mein Blut trinkt, der ist, ja mit meinen eigenen Worten, der ist mein Nachfolger, der wird leben und wer das nicht macht, der geht verloren. Und dann sind viele, dann, die ihm nachgelaufen sind, weggegangen. Und dann sagt Jesus in diesem engen Kreis unter den 12 und er sagt, wollt ihr auch weggehen? Bis im Himmel oder bei Jesus gibt es nur Freiwillige. Und wenn ich diesen Text lese, Jesus hat sie extra auserwählt, damit sie seine frohe Botschaft weiter in die Welt tragen. Und dann sitzen sie zusammen und dann fragt er sich, dann überlässt er ihnen die Entscheidung und sagt, wollt ihr auch weggehen? Oder wollt ihr mir weiterhin nachfolgen? Und lass uns mal die Antwort von den Jüngern, da hat Petrus gesprochen, aber das war eigentlich das Bekenntnis der Jünger. Johannes 6, Vers 68, 69. Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Oder du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dieses Bekenntnis ist genauso wie bei Thomas. Herr, wohin sollen wir gehen? Du bist Gott, du bist Sohn des lebendigen Gottes. Das ist eine echte Bekehrung. Genau wörtlich, er sagt, mein Gott und mein Herr. Und Petrus sagt auch, Herr, Gott. Das ist eine einzig angemessene Reaktion auf die Begegnung mit Jesus. Und das nennt auch Jesus Glauben. Jesus sagt weiterhin zu Thomas, nachdem Thomas dieses Bekenntnis ausgesprochen hat, sagt er zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Ich glaube nicht, dass Jesus hier nur gemeint hat, ja, darum glaubst du, dass ich auferstanden bin? Ja, das auch. Aber weil Thomas ausgesprochen hat, du bist mein Gott und du bist mein Herr, nennt Jesus das Glauben. Jesus sagt, darum glaubst du. Du hast den Glauben richtig erfasst. Ich bin dein Gott. Ich bin dein Herr. Und dann sagt Jesus weiter, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Was ist das? Jesus spricht hier über die ganzen nachfolgenden Generationen. Es werden viele Menschen selig werden, die Jesus nicht leibhaftig gesehen haben. Er spricht über uns und sagt, es wird nicht vielen, es wird allen anderen nicht vergönnt sein, mich zu Lebzeiten, mich als den Lebendigen zu sehen. Aber selig sind die. Ja, Thomas hat die Beweise erhalten. Der durfte Jesus sehen, er durfte ihn anfassen. Aber es werden viele Generationen kommen, die an das Wort, auf das Wort glauben werden. Und glückselig sind die. In 2. Korinther 5, Vers 7 heißt das, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Denn wir wandeln nicht im Glauben, nicht im Schauen, sondern im Glauben. Petrus in 1. Petrus 1, Vers 8 und 9, er beschreibt auch die Gläubigen, an die er schreibt, auch so ähnlich, dass sie Jesus nicht sehen und doch an ihm glauben. 1. Petrus 1, Vers 8 und 9. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Er schreibt zu den Gläubigen, die alle, an die er schreibt, die haben Jesus mit eigenen Augen nicht gesehen, aber die haben trotzdem geglaubt. Er sagt, ihr habt ihn nicht gesehen, aber ihr glaubt trotzdem. Ihr habt ihn nicht gesehen, aber ihr habt ihn lieb. Selig seid ihr. Und ihr werdet die völlige Freude erlangen. Und darauf freue ich mich auch persönlich sehr, dass wir eines Tages vor ihm stehen werden und wir werden ihn sehen. Ach übrigens, es werden ihn alle sehen. Nicht nur die Gläubigen. In Epheser, meine ich, steht geschrieben, es werden sich alle Knie vor ihm beugen und sie werden bezeugen, dass er der Herr ist. Der Sohn des lebendigen Gottes. Oh, wie gerne würde ich dann meine Knie vor ihm beugen. Wie gerne. Du auch? Oder wirst du zugeben müssen, ich habe ihn abgelehnt? Dann wirst du aber müssen. Vergeude nicht die Zeit und komme zu ihm. Bete ihn heute noch an. Sage zu ihm, mein Gott und mein Herr. Und der Glaube ist in Hebräer 1, Vers 11, ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ihr Lieben, ich habe eingangs gesagt, du erlebst nichts. Du hast Jesus noch nie gesehen, wie kannst du das glauben? Ja doch, das ist unser Glaube. Der ist nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und der hat einen Grund, unser Glaube. Und glücklich, wenn du dem Wort Gottes vertraust und nicht auf Erfahrungen, auf Zeichen angewiesen bist. Ja, ihr Lieben, Glaubenserfahrungen sind ganz wichtig in unserem Leben. Die geben uns auch manchmal Kraft. Aber das ist nicht der Grund. Ein erfahrener Seelsorger, der hat das bildlich erzählt und er sagt, der Glaube ging auf eine Mauer, es ist vielleicht so eine ganz schmale Mauer, und solange der Glaube nach vorne schaute, ging alles gut. Und dann blieb der Glaube stehen, schaute sich um nach der Erfahrung und dann geriet alles ins Wanken. Beides gehört zusammen, aber der Glaube schaut nach vorne. Der Glaube schaut auf den Lebendigen, auf den Auferstandenen. Und nicht umsonst denke ich mir, dass Johannes diese letzten beiden Verse, Vers 30 und 31, gerade hier platziert. Jesus ist gewirkt in diesem Leben, auf dieser Erde. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er erscheint den Jüngern, er gibt ihnen alle Beweise und sagt, ich bin wirklich auferstanden und ich gehe zum Vater. Ab dann wird kein Mensch ihn mehr sehen. Und dann schreibt Johannes diese letzten beiden Verse. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Jesus hat viel gewirkt. Er hat vieles bewirkt, was eigentlich ihn als Sohn Gottes ausgezeichnet hat. Nicht zuletzt auch seine Auferstehung. Und dann sagt er, diese sind aber geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Nicht umsonst platziert Johannes gerade diese Verse gerade hier. Hast du Zweifel? Hast du Zweifel an Jesus? Hast du Zweifel an deinem Glauben? Alles, was wir zur Sicherheit brauchen, alles, was wir zur Gewissheit brauchen, steht hier. Und selig bist du, der du diesem Wort vertraust. Ja, das klingt einfach. Das klingt vielleicht nicht ganz greifbar, nicht ganz wirkungsvoll. Aber ihr Lieben, wir haben das Wort Gottes. Wir haben die Zeugen vor uns. Und wir haben alles, was zu unserer Seligkeit dient, im Wort Gottes stehen. Ja, wir haben manchmal Zweifel. Ja, wir haben manchmal Tage, wo wir uns fragen, bin ich wirklich wiedergeboren? Lebt Jesus wirklich? Wird er wirklich wiederkommen? Ja, das ist normal. Aber die Zweifel kommen immer wieder nur dafür, damit wir weiter suchen, damit wir weiter wieder zu ihm zurückkehren, in seinem Wort uns da vertiefen und da wieder hineinschauen und dem Wort Vertrauen schenken. Und dass wir wieder sagen, Jesus, du bist mein Gott und mein Herr. Ihr Lieben, Thomas ist Jesus begegnet, den Auferstandenen begegnet und er wird gläubig. Aber Jesus sagt, selig sind die, alle Nachfolgenden, die mich nicht persönlich sehen werden und doch an mich glauben. Und wir tun gut daran, wenn wir dem Wort Gottes vertrauen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Wir haben keine andere Methoden. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und das ist Jesus Christus. Das lesen wir auch in Johannes am Anfang. Am Anfang war das Wort. Das ist Jesus. Wir tun gut daran, wenn wir diesem Wort voll vertrauen. Die Bibel und nicht die Erfahrungen, auch wenn sie sehr wichtig sind für unser Glaubensleben, ist das Fundament für unseren Glauben. Und ich wünsche das mir, ich wünsche uns allen, dass wir wirklich dieses volle Vertrauen dem Wort Gottes schenken und Jesus glauben. Amen.